Ich weiß nicht, ob unsere beiden Schwestern oder ob der Chor noch ein passendes Lied hat zu Psalm 51. Schaffe, o Gott, in mir ein reines Herz. Es ist ja ein Gebet, das David zu Gott emporgeschickt hat aus der Tiefe seines Falles. Der Mensch muss erst mal erkennen, dass er in Sünde gefallen und ohne Hoffnung ist und dann um Gnade und Erbarmen bitten und so die Rettung erleben. Wer ist, sind es die beiden Schwestern? Ist der Chormeister irgendwo ein Lied, das noch dazu passen würde? Und dann werden wir in die Betrachtung des Wortes übergehen. Ich möchte noch ganz schnell alle sehr, sehr herzlich willkommen heißen und wünsche allen Gottes Segen. Ich hatte mir eigentlich die Namen derer, die angerufen haben, notiert. Es waren Anrufe aus der halben Welt. Vielleicht werde ich sie dann nachher noch erwähnen und finden. Hören wir jetzt doch ein Lied. Hören wir jetzt mal ein Lied. Ja.
Es dein treuer Gott auf ewig sein. Lass die Hand in stillem Fleiß wirken nur auf dein Geheiß. Wasche mich in Jesu teurem Blut, in der Gnade reinigenden Flut. Herr, nur dir allein will ich mein Leben weihen, jetzt und ewig bin ich dein. Lass das Wort des Mundes rein, voll von deiner Wahrheit sein. Dein sei Ehre, Gott und Glück, Herr, halte nicht zurück. Wasche mich in Jesu teurem Blut, in der Gnade reinigenden Flut. Herr, nur dir allein will ich mein Leben weihen, jetzt und ewig bin ich dein. Dieses Lebens flüchtge Zeit, deinem Preis sei sie geweiht. Brauche hier im Kampf der Welt Geist und Sinn, wie dir's gefällt. Wasche mich in Jesu teurem Blut, in der Gnade reinigenden Flut. Herr, nur dir allein will ich mein Leben weihen, jetzt und ewig bin ich dein. Auch mein Wille, Herr, soll dein, ganz und gar dein eigen sein. Nimm mein Herz, o Gottes Sohn, weihe es zu deinem Thron. Wasche mich in Jesu teurem Blut, in der Gnade reinigenden Flut. Herr, nur dir allein will ich mein Leben weihen, jetzt und ewig bin ich dein. Leib und Leben, Herr. und Sinn leg ich dir zu Füßen hin. Nimm mich und ich werde dein, gänzlich und für immer sein. Wasche mich in Jesu euren Blut, in der Gnade reinigenden Flut. Herr, nur dir allein will ich mein Leben weihen, jetzt und ewig bin ich dein.
Singen wir es alle.
Wasche mich in Jesu teurem Blut, in der Gnade reinigenden Flut. Herr, nur dir allein will ich mein Leben weihen, jetzt und ewig bin ich dein. Wasche mich in Jesu teurem Blut, in der Gnade reinigenden Flut. Herr, nur dir allein will ich mein Leben weihen, jetzt und ewig bin ich dein.
Bruder Schmidt wird noch mit uns beten.
Herr und Gott,
oh Gott,
wir sagen dir herzinnigsten Dank,
ja, Herr,
für dein vergossenes Blut, wie wir eben gesungen haben.
Gott,
wasche uns da drin. Wir danken dir, Gott, dass du, o Herr, uns rein und heilig machst, durch dein
Gott,
kostbares Blut, das vergossen hast am Stamme, auf Golgatha am Kreuz. O
ja,
Gott,
Herr,
Dank sei dir dafür. Wir bitten dich auch weiterhin um deinen Segen. Amen.
Amen. Amen. Ihr mögt euch setzen. Nochmals herzlichst willkommen in dem teuren Namen unseres Herrn. Ich möchte doch fragen, wer an diesem Wochenende zum ersten Mal in unserer Mitte ist, steht doch mal auf. Wer ist heute zum ersten Mal oder an diesem Wochenende zum ersten Mal in unserer Mitte? Schaut, Gott segne euch. Gott segne euch reichlich. Und unsere Lieben aus Griechenland besonders herzlich willkommen. Gott segne dich, geliebter Bruder. Gott segne euch, er segne euch, er segne uns alle und sei mit euch allen. Amen. Ihr mögt euch setzen. Gottes Segen. Ja, wir sind einfach dankbar für die Möglichkeit, die wir haben, so ungestört im Namen des Herrn, ja in der Gegenwart Gottes, versammelt zu sein, um sein Originalwort zu hören, nicht Deutungen der Menschen, sondern Gottes Wort, so wie es uns hinterlassen wurde. Dann haben wir gestern zum ersten Mal in 10 Sprachen weltweit gesendet, so dass man die Versammlung auf der ganzen Erde in den Hauptsprachen hören kann, miterleben kann. Und da kam mir folgender Gedanke, ich hoffe, recht verstanden zu werden. Es gibt noch Länder, die noch keine Ausrüstung haben, um am Internet verbunden zu werden. Und gestern kam mir der Gedanke, dass wir, die wir Gottes Wort an dieser Stätte hören, gemeinsam dafür sorgen werden, dass wir all unsere Brüder auch in den Ländern der dritten Welt Ja, dass wir sie ausrüsten, damit sie überall mit Hören, mit Sehen und Anteil an dem haben können, was Gott gegenwärtig tut. Seid ihr alle dafür? Ja, dann ist die Sache schon erledigt. Dann haben wir gestern über Israel kurz gesprochen. Wir werden uns damit jetzt nicht näher und weiter befassen. Es haben ja viele geschrieben, das ist uns allen bekannt. Staat Israel 60 Jahre, in allen christlichen Publikationen ist ja über Israel geschrieben worden. Lasst mich nur Folgendes erwähnen. Bei unserer Ausreise in Tel Aviv sind wir gefragt worden, besonders Gruppenleiter gefragt worden, wer wir sind, was wir sind und. Und nachdem ich gefragt wurde, es wurde Jochen gefragt worden, er sitzt hier vorne in der zweiten Reihe, und die Hauptfrage war, glauben Sie an den Gott Israels oder an den Gott Jesus Christus? Und seine Antwort, wir kennen alle unseren geliebten Bruder, seine Antwort hätte nicht besser sein können. Ich glaube an den Gott Israels, der sich uns in Jesus Christus geoffenbart hat. Ja, ein Zeugnis zurückgelassen in Israel. Und wir haben es ja gestern schon erwähnt, die große Not besteht in der Fälschung. In der Fälschung durch Deutungen vom 1. Mose 1, lasset uns Menschen machen, ist gedeutet und gedeutet und gedeutet worden. Und die ganze Menschheit ist irre geführt worden und ist an Gott irre geworden, am Christentum irre geworden. Und deshalb ist die wahre Verkündigung die einzige Antwort Gottes. Und wir haben es gestern aus dem Zitat Bruder Brenhems gehört. Ein vollkommenes Wort, vollkommene Verheißungen, vollkommener Glaube. Nicht von dir, nicht von mir, sondern von Gott durch den Heiligen Geist in uns gewirkt. Dann lässt Bruder Etienne besonders herzlich grüßen. Bruder Josef aus Kinshasa, die Brüder aus Gabon und wer sonst noch angerufen hat. Und wie immer, Bruder Graf, Bruder Wahlström, alle Brüder lassen grüßen. Brüder aus Johannesburg, Brüder aus Kapstadt, alle Brüder lassen uns sehr, sehr herzlich grüßen. Und auch wir möchten heute von dieser Stätte aus alle von Herzen grüßen. Und ich sage es noch einmal, es freut mich, dass Gott uns die Gnade geschenkt hat, ungestört versammelt zu sein in seinem Namen und auch dafür, dass wir jetzt weltweit die göttliche Botschaft aussenden und ausstrahlen können, so dass in Erfüllung geht, was in Matthäus 24, Vers 14 geschrieben steht. Das Evangelium vom Reich Gottes wird allen Völkern zum Zeugnis gepredigt werden und dann wird das Ende kommen. Genauso mit Blick auf Israel haben wir die Aufgabe. Die Aufgabe, ohne uns in Politik einzumischen, haben wir die Aufgabe, wachsam zu sein zu beobachten, wie alles vor sich geht. Heute ist der deutsche Außenminister im Libanon, der französische Außenminister ist im Irak und noch im Juni soll die erste Nahostkonferenz in Berlin stattfinden. Alles weist uns darauf hin, dass wir dem Ende nahe gekommen sind, denn Israel, der Feigenbaum, Bruder Schmidt, zeig uns noch mal den Feigenbaum. Israel, der Feigenbaum, steht in Blüte. Wir haben euch gestern den Feigenbaum gezeigt, 3 Jahre alt, die ersten Knospen, die gleich Frucht sind. Das ist das Gewaltige am Feigenbaum. Keine Blüte. Direkt die Knospe ist die Frucht. Keine Blüte. Also, Gott hat Israel den Feigenbaum zurückgebracht. Er ist neu gepflanzt worden und wird nie wieder ausgerissen werden. Gott, der Herr, hat Israel gesammelt und er wacht über Israel, wie ein Hirte wacht über die Herde. Wir sind einfach dankbar, dass wir in dieser Zeit leben dürfen, wo sich die biblische Prophetie, ob sie im Propheten Jesaja, Jeremia, Hesekiel, Daniel, wo immer sie stehen mag, ob im Alten oder Neuen Testament, die biblische Prophetie erfüllt sich vor unseren Augen. Auch das haben wir erwähnt. Die Delegation, die höchsten Männer aus Jerusalem sind im Vatikan gewesen am Freitag und haben dort mit den 8 Vertretern des Vatikans verhandelt. Und es geht nur noch darum, welche Grundstücke als Eigentum der römischen Kirche zu gelten hätten und die in das Hoheitsgebiet des Vatikans zu stellen sind. Und wer durch Israel reist, der stellt fest, wie viel schon der römischen Kirche, der orthodoxen Kirche und den anderen Kirchen in Israel gehört. Wir brauchen kein Land in Israel und kein Gebäude. Wir brauchen die Verkündigung, wie sie von Jerusalem, vom Berge Zion ausgegangen ist, in der ersten Predigt, die Petrus am Pfingsttage gehalten hat. Dann haben wir das kurz erwähnt. Ich werde mich dabei nicht aufhalten, aber die Ausstellung in Rottenburg, Gott ist weiblich, wir haben es gestern gezeigt. Jetzt soll Gott als weiblich dargestellt werden und das ein Programm der römischen Kirche. Dann gehen wir zu Psalm 2, Vers 7. Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Gott ist Gott, gelobt sei sein herrlicher Name. Und wir sagen mit Bruder Jochen, der Gott Israels, der sich in Jesus Christus, unserem Herrn und Erlöser, geoffenbart hat, ist unser Vater geworden. Amen. Durch Jesus Christus, unseren Herrn. Er, der Erstgeborene unter vielen Brüdern. Brüder und Schwestern, wir sind aus demselben Geist gezeugt worden, wie der Sohn Gottes gezeugt wurde. Wir sind volle Söhne und Töchter Gottes, wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Und wir warten nur noch auf die Verwandlung unserer Leiber. Und dann werden wir ihm gleich sein. 1. Johannes, 3. Kapitel, von Vers 1 bis 3. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Damit auch das Maß der Sünde und der Irreführung voll wird, haben wir hier in Ideaspektrum den Artikel Evangelische sollen sich bekreuzigen, also auch da das Kreuzzeichen im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Für jeden Bibelleser ist doch klar, dass eine solche Formel nie und nie und nie Verwendung gefunden hat. Und wir werden es noch einmal schriftlich darlegen müssen, dass die ursprüngliche Formulierung in Matthäus 28 lautete: und geht hin in alle Welt und lehret alle Völker und taufet sie in meinen Namen hinein. Ihr könnt alle Kirchengeschichte nachlesen und besonders das Neue Testament griechisch von Nestle, wie er dort in der Fußnote schreibt, wie die Worte ursprünglich gelautet haben. Aber in der Zeit, wo die Griechen, wo die hellenistische Religion mit all ihren Göttern und Göttinnen Einzug in das Christentum gehalten hat, kam die Lehre einer Trinität auf. Man stelle sich die Lästerung vor, dass Gott zu dritt von Ewigkeit her existieren soll. Obwohl die Bibel 6700 Mal bezeugt, dass Gott einer ist und dass es außer ihm keinen anderen gibt. Und immer wieder lesen wir in der Heiligen Schrift, dass Gott gesagt hat: ich schwöre bei mir selber. Er hatte keinen rechts oder links, bei dem er hätte schwören können. Er schwur bei sich selbst. Wir glauben, was der Gott Israels gesagt hat: höre, Israel, der Herr, dein Gott ist einer. Im gesamten Alten Testament hat er sich geoffenbart. Und wo der Feind die Menschen irreführte, ist mit der Deutung von 1. Mose 1, Vers 1. Da steht das Wort Elohim geschrieben und insgesamt 31 Mal im ersten Kapitel. Und das Wort Elohim hat tatsächlich beide Bedeutungen: Einzahl und Mehrzahl. Einzahl, was die Person betrifft, Mehrzahl, was all die Aufgaben betrifft, die Gott wahrzunehmen hatte. Der eine Gott ist doch alles in allem. Er ist Schöpfer, Richter, Erlöser, König, er ist doch alles in allem. Also, das Wort Elohim ist doch wunderbar. Einzahl und Mehrzahl. Einzahl auf Gott bezogen, Mehrzahl auf alles das, was Gott ist und wie er sich geoffenbart hat. Zuerst als Schöpfer, dann als Erhalter, als Retter, als König, als Richter. Aber die Menschheit muss das Maß der Sünde vollmachen und wir sind Gott einfach dankbar, dass er Bruder Brenhim gesandt hat. Und ich habe in der neuesten Ausgabe der ACP-Zeitschrift Arbeitskreis christlicher Publizisten habe ich eine Annonce aufgeben dürfen, und zwar mit dem Foto von Bruder Brenhim und mit einer Versammlung vom Jahr 1948, als über 20.000 Menschen schon versammelt waren in Seattle, Washington, um diesen Mann Gottes zu hören. Und Der Text lautet so: Zurück zur Urgemeinde. Und dann kommt, das ist die Überschrift, und dann kommt der Text: Als die Welt noch nichts von Billy Graham, Oral Roberts, Tommy Osborne und anderen Evangelisten gehört hatte, erlebten tausende Menschen durch den Dienst von William Branham 1965 ihre Bekehrung und Heilung. Im zweiten Absatz: Er verkündigte kompromisslos die reinen biblischen Grundlehren über Gottheit, Taufe, Abendmahl und so weiter, wie es die Apostel am Anfang taten, wie es uns in der Bibel hinterlassen worden ist. Gott bestätigte seine Sendung durch außergewöhnliche Zeichen und Wunder und schenkte den Durchbruch zur größten Heilungserweckung aller Zeiten. Im nächsten Absatz: Es war der Beginn einer geistlichen Erneuerung, die uns jetzt so nahe vor der Wiederkunft Christi in Lehre und Praxis zum Urchristentum zurückführt und kurz vor ihrem Abschluss steht. Und dann nur noch die Zeile: Möchten Sie mehr erfahren, wenden Sie sich bitte an uns. Und diese Zeitschrift geht in die Hände des Bundeskanzlers oder der Kanzlerin, geht in die Hände von 10.000 Menschen der oberen Schicht im ganzen Lande. Wir wollten einfach das Licht nicht unter den Scheffel stellen, sondern auf den Leuchter. Das Land soll wissen, dass Gott in diesem prophetischen Zeitabschnitt einen wahren Propheten gesandt hat, der uns zum wahren Wort, zum wahren Gott zurückgeführt hat. Und dafür sind wir sehr, sehr dankbar. Dann haben wir sonderbarerweise am Montag, den 19. Mai, hier in der Tageszeitung einen ganz eigenartigen Artikel gelesen. Er steht hier geschrieben, passt nicht ganz zu dem Thema des heutigen Tages, aber passt einfach zu 1. Mose 3. Südafrika, Drillinge haben zwei Väter. Westdeutsche Zeitung, Montag, 19. Mai 2008. Südafrika, Drillinge haben zwei Väter. Johannesburg: Ein südafrikanisches Gericht hat entschieden, dass die Drillinge einer Beklagten zwei verschiedene Väter haben. Nach einem Zeitungsbericht müsse der Kläger nach jahrelangem Rechtsstreit daher nur noch für eines der Kinder Unterhalt zahlen. Dem Taxifahrer aus Kapstadt war schon bei der Geburt aufgefallen, dass das Kind anders aussah. Die Ursache sei eine seltsame Variante der Befruchtung, die als Überschwängerung bekannt ist. Sie trete auf, wenn eine Frau innerhalb von 24 Stunden Sex mit zwei verschiedenen Männern hat. Ja, wir alle wissen, was im Garten Eden geschah. Und da sagte Bruder Brennen: Tatsächlich, Vormittag geschah das, Und Nachmittag geschah das. Und dann kamen zwei Männer, zwei Jungs zum Durchbruch. Und dann steht geschrieben, und sie fuhr fort und gebar. Und so haben wir eigentlich heute nur noch die Bestätigung, die sogar in der Zeitung geschrieben steht. Jetzt nur noch ganz schnell und dann kommen wir zur Betrachtung des Wortes Gottes. Eine Frage: Wie viele glauben, dass wir alle wirklich in der ursprünglichen Sünde geboren sind? Wie David es doch im Psalm 51 zum Ausdruck gebracht hat, und zwar in dem Vers, der davor steht, Psalm 51, hier steht nämlich im Vers 7, Psalm 51, Vers 7, ach, in Schuld bin ich geboren, in Sünde hat meine Mutter mich empfangen. Und dann kommt der Schrei der Seele, dann kommt das Gebet, das zum Throne Gottes emporsteigen soll. Wasche mich, dass ich weißer werde wie der Schnee. Tilge meine Missetaten. Schaffe mir Gott ein reines Herz und so weiter. Wir alle sind in Sünden geboren, getrennt von Gott, ohne Hoffnung in dieser Welt. Und deshalb müssen wir von Neuem geboren werden. Denn was vom Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Und Fleisch und Blut können das Reich Gottes nicht ererben. Und das, was vom Geist geboren ist, das ist Geist. Und deshalb spricht unser Herr: Wundere dich nicht, dass ich dir gesagt habe, ihr müsstet von Neuem geboren werden. Also, wir haben es begriffen. Durch den Sündenfall sind wir alle in den Sündenfall hineingeboren worden. Und deshalb musste Gott einen neuen Anfang durch Zeugung aus dem Geiste machen, um uns in den ursprünglichen Stand der Söhne und Töchter Gottes zurückzubringen, zurückzuversetzen. Das gehört eigentlich zur Verkündigung des Evangeliums. Dann haben wir etwas ganz Gewaltiges von Bruder Brenhim, ich lese es eben vor, was die Gründung des Staates Israel betrifft und das, was Bruder Brenhim in Verbindung damit erlebt hat, vom 6. Mai 1946, der Übergang zum 7. Mai. Schon 1946 haben die Vereinten Nationen in Los Angeles beschlossen, dass zwei Staaten, ein israelischer und ein palästinensischer Staat, entstehen sollen. Und Bruder Brenhim sagt hier kurz und bündig, was geschah am 6. Mai 1946, als die Fahne Israels zum ersten Mal wieder über Jerusalem wehte. Und dann wisst ihr, vom 7. Mai 1946, als der Engel des Herrn mir erschien und mir gebot und mich sandte, um diese Erweckung zu bringen. Und dann sagt er, eine Erweckung, die Gott bestimmt hatte. Und dann kehrt er wieder zurück auf das Thema Jerusalem. 6. und 7. Mai 1946. Brüder und Schwestern, werte Freunde, wir leben in biblischen Tagen und wir haben göttliche Orientierung und Belehrung aus dem Worte empfangen. Ich glaube, besonders Brüder, die ja im Bereich der Kirchengeschichte belesen sind, die wissen doch, wer und was alles geschrieben worden ist und sogar über das Dritte Reich und den Holocaust sind über 40.000 Bücher geschrieben worden. Und wenn ich heute in Demut sage, den Vorhang hat niemand gezogen, um biblisch zu belegen, wer die Verantwortung trägt und mit wem Gott abrechnen wird. Brüder und Schwestern, man kann noch so intelligent sein, man kann das Wissen, Kirchengeschichtswissen, allgemeines Wissen geschöpft haben, das nützt nichts. Ohne das Wort Gottes, ohne Offenbarung durch den Heiligen Geist, können wir nichts richtig einordnen. Im Gegenteil, wir gehen daran vorbei, wie es alle anderen vor uns schon getan haben. Danken wir Gott heute bewusst, dass es einen 7. Mai 1946 gab und als zur Abendzeit dieses 7. Mai, als Bruder Branham in Greens Mill im Gebet war und die Bibel auf seinem Schoße hatte und las und plötzlich das übernatürliche Licht in den Raum hineinkam und der Engel des Herrn in diesem Licht herabstieg. Bruder Branham sprang auf, zitterte und der Engel des Herrn sprach: Fürchte dich nicht, ich bin gesandt aus der Gegenwart Gottes, um dir deinen Auftrag zu geben. Und hat dann im Einzelnen erklärt, wie der Dienst in der ersten, zweiten und dann dritten Phase sein würde. Und Brüder und Schwestern, es muss immer wieder neu gesagt werden, auch wenn die Menschen uns auslachen. Es muss immer wieder neu gesagt werden. Wir sind nicht klug ersonnenen Fabeln gefolgt. Wir sind nicht einem Menschen anheimgefallen, der sich plötzlich als irgendetwas Besonderes ausgab, sondern durch Offenbarung dessen, was im Alten und Neuen Testament geschrieben steht: Siehe, ich sende euch den Propheten Elia, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Wer will das leugnen? Wer will es aus der Bibel ausstreichen? Und wenn jemand sagen wollte, das steht im Alten Testament, es steht auch im Neuen Testament. Matthäus 17, Vers 11. Wahrlich, Elia kommt zuerst und wird alles wieder in den rechten Stand bringen. Und genauso in Markus 9, Vers 12. Elia kommt und wird alles in den rechten Stand bringen. Doch hier ist der Punkt. Nur die Auserwählten Gottes, die zum ewigen Leben und zur ewigen Herrlichkeit bestimmt sind, die dazu bestimmt sind, an der ersten Auferstehung teilzuhaben, an der Entrückung teilzuhaben, am Hochzeitsmahl teilzuhaben. Nur sie sind es, die glauben können, wie die Schrift sagt. Und dann sind wir bei dem, was wir gestern Abend aus dem Zitat Bruder Branhams gelesen haben. Das vollkommene Wort enthält die vollkommenen Verheißungen. Und wer sie glaubt, der kommt zum vollkommenen Glauben, nämlich dem Glauben, der aus der Schrift kommt und in die Schrift zurückführt und uns Gott und seinen Heilsplan aus Gnaden offenbart. Auch darüber könnte vieles gesagt werden. Ich habe drei Verse, die ich aus dem Johannesevangelium, dem 8. Kapitel, lesen möchte, um die weitere Betrachtung uns vor Augen zu führen. Aus dem Johannesevangelium, dem 8. Kapitel, lesen wir Vers 30 bis 32. Als er das sagte, kamen viele zum Glauben an ihn. Nun sagte Jesus zu den Juden, die an ihn gläubig geworden waren: Wenn ihr in meinem Worte bleibt, so seid ihr in Wahrheit meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch freimachen. Sofern uns die göttliche Wahrheit des Wortes durch den Heiligen Geist geoffenbart wird, werden wir aus allen Deutungen herausgerissen, direkt herausgerissen. Dann verlieren alle Deutungen ihren Rang und wir beugen uns unter die gewaltige Hand unseres Gottes. Brüder und Schwestern, schaut ruhig einmal hierher. Wir alle kommen aus verschiedenen Gemeinden, aus verschiedenen Ländern, mit verschiedenen Lehren, mit verschiedenen Voraussetzungen und Vergangenheiten im persönlichen Leben und auch im geistlichen Leben. Wem soll Gott Recht geben? Müssen wir uns nicht alle vor ihm beugen? Müssen wir nicht alle dieselbe göttliche Belehrung auf- und annehmen, damit erfüllt werde? Sie werden alle von Gott gelehrt sein. Und diese Belehrung ist in keiner Gemeinde, in keiner Organisation gewesen, sondern Gott, der Herr, belehrt sein Volk. Und wir alle wissen, ehe unser Herr seine Jünger, die Apostel, beauftragte, in alle Welt zu gehen und zu predigen und zu lehren, hat er sie 40 Tage lang belehrt, ehe jemand die göttliche Belehrung weitergeben kann, muss er selber von Gott gelehrt worden sein. Und das geschieht nur durch Offenbarung. Und so hat Gott seine Knechte und Propheten gesandt. Und seid einmal ganz ehrlich, was würde es uns heute nützen, wenn wir wüssten, was Gott im ganzen Alten und dann auch am Anfang des Neuen Testaments getan hat und Verheißungen zur Erfüllung gebracht hat, wenn wir nicht heute, und ich sage heute, wüssten, was Gott uns verheißen hat, was heute im Heilsplan unseres Gottes von Gott vorherbestimmt wurde. Welche Verheißungen, welche Botschaft, was hat Gott in diesem entscheidendsten Moment der Menschheitsgeschichte in seinem Worte verheißen? Was tut er abschließend in der Gemeinde vor der Wiederkunft Jesu Christi, unseres Herrn? Und das ist die Gnade, die wir vorhin wohl in 7 Strophen besungen haben. Und dann denken wir an das Wort 2. Mose 33, Herr, wenn ich Gnade vor dir gefunden habe, dann lass mich deine Wege wissen. Aus seiner Fülle, Johannes 1, aus seiner Fülle haben wir alle genommen, Gnade um Gnade. Gnade zu erkennen, dass wir nichts wissen, Gnade zu erkennen, dass alle menschlichen Deutungen in die Irre geführt haben, Gnade zu erkennen, dass dies die Stunde der Wahrheit ist. Und damit ist eine große Verantwortung auf uns gekommen. Die haben wir uns nicht gepachtet, die haben wir uns nicht gewollt und bestimmt. In die hat Gott uns hineingestellt, um am Ende der Gnadenzeit das Licht von der Herrlichkeit Gottes noch einmal im Angesicht Jesu Christi erstrahlen zu lassen. Dass noch einmal die biblischen Wahrheiten so verkündigt werden, wie sie am Anfang verkündigt wurden. Also, wenn ihr in meinem Worte bleibt, so seid ihr in Wahrheit meine Jünger. Möge Gott diesen Vers in unsere Herzen hineinschreiben. Wie wichtig es ist, im Wort zu bleiben. Im Wort zu bleiben. Denn das ist der Ausspruch unseres Herrn. Wenn ihr in meinem Worte bleibt, habt ihr jetzt gebeten, geliebter Herr, schenk es mir, dass ich in deinem Worte bleibe. Und dann lesen wir Vers 43. Hier ist ja ein Gespräch mit Schriftgelehrten. Immer wieder waren Auseinandersetzungen mit all denen, die unserem Herrn widersprochen haben, anstatt stille zu werden. Die haben doch lang genug Zeit gehabt, um zu reden. Jetzt war doch der Moment gekommen, wo alle Schriftgelehrten, alle Pharisäer, alle Sadduzäer doch hätten schweigen können. Haben nicht all die Jahrhunderte genügt, um zu reden und zu reden und das Volk abzuhalten? Und jetzt haben sie es immer noch getan. Und dann spricht der Herr hier in Vers 43 in Johannes 8. Wie geht es nun zu, dass ihr meine Art zu reden nicht versteht? Ja, dieselbe Frage kann heute an alle Prediger, an alle Pfarrer, an alle gestellt werden. Die stellt nicht ich, die stellt der Herr. Wie geht es nun zu, dass ihr meine Rede nicht, meine Art zu reden nicht versteht? Und dann kommt auch gleich die Antwort, weil ihr nicht imstande seid, dass was meine Worte besagen, auch nur anzuhören. Das ist doch die große Not, auch in unserer Zeit. Welch ein Prediger will überhaupt noch zuhören? Sie alle wissen es wahrscheinlich besser, brauchen keine Belehrung, brauchen nicht zuzuhören. Es wiederholt sich alles in unserer Zeit. Und dann Vers 45, weil ich dagegen die Wahrheit rede, so schenkt ihr mir keinen Glauben. Wir sehen und erkennen, dass Glaube ein Geschenk ist, ein Geschenk Gottes. Und wir erkennen, dass der Glaube aus der Predigt des Wortes kommt. Und er verbindet uns mit Gott. Und der Glaube führt in die Offenbarung des Wortes hinein. Wir lesen noch Vers 46 und 47. Weil ich dagegen die Wahrheit rede, schenkt ihr mir keinen Glauben? Wer von euch kann mich einer Sünde zeihen? Wenn ich die Wahrheit rede, warum schenkt ihr mir keinen Glauben? Dann haben wir Vers 47 an uns gerichtet, die wir heute das Wort, das lebendige Wort, das wahre Wort hören und glauben. Vers 47, wer aus Gott ist, hört die Worte Gottes. Das ist die eine Gruppe. Und dann die zweite Gruppe. Deshalb hört ihr sie nicht, weil ihr nicht aus Gott seid. Und dann begann die große Not. Immer wieder neue Auseinandersetzungen mit den Schriftgelehrten und Pharisäern, die von der Einbildung lebten, im Dienste Gottes zu stehen. Und alles war eine Form, eine Tradition geworden. Und Gott ist in keiner toten Form, Gott ist in keiner Tradition. Gott ist ein lebendiger Gott und offenbart sich uns, wie unser Herr sich nach seiner Auferstehung immer wieder neu geoffenbart hat. Brüder und Schwestern, mit Blick auf das, was wir gestern betrachtet haben, nur noch ein paar Gedanken aus dem Worte Gottes. Wir haben ja aus Jesaja 28 gelesen. Wir haben die Verse 15, 16 und 17 gelesen, haben dann Vers 21 noch nicht gelesen. Das möchte ich jetzt tun. Jesaja 28, Vers 21. Denn wie am Berge Perazim wird der Herr sich erheben und wie im Tal bei Gibeon wird er vor Zorn beben, um sein Werk zu vollführen, ein befremdliches Werk, und um seine Arbeit zu verrichten, eine ungewöhnliche Arbeit. Kapitel 29, Vers 6. Jesaja 29, Vers 6. Da wirst du vom Herrn, der Heerscharen, heimgesucht werden, unter Donner und Erdbeben und mächtigem Krachen, unter Sturmwind und Unwetter und Flammen verzehrenden Feuers. Dazu gehen wir zu 2. Mose, 2. Mose, 9. Kapitel. Hier wird uns beschrieben, was geschah, als Gott das Volk Israel aus der Knechtschaft Ägyptens befreite, aufgeführt unter der 7. Plage, die zur Zeit Moses geschah, als Gott der Herr sprach: Lass mein Volk ziehen, damit es mir diene. 2. Mose 9, Vers 13. Und dann lesen wir in Vers 17 und 18, wenn du dich noch länger dagegen sträubst, mein Volk ziehen zu lassen, so will ich morgen um diese Zeit einen sehr schweren Hagel niedergehen lassen, wie ein solcher nie zuvor in Ägypten dagewesen ist, von dem Tage seiner Gründung an bis jetzt. Die 7. Plage war die Plage des Hagels, wie wir gestern in Jesaja 28 gelesen haben, dass der Hagel das Schutzdach der Lüge wegreißen und zerschlagen wird. Nochmal zu lesen in Vers 22 und Vers 23. Ich lese Vers 23 in 2. Mose 9. Als nun Mose seinen Stab gen Himmel ausstreckte, ließ der Herr donnern und hageln, und Feuer fuhr zur Erde nieder, und der Herr ließ Hagel auf ganz Ägypten regnen. Jetzt kommt das Wunder der Bewahrung des Volkes Israel, das in Gosen versammelt war. Vers 26, 2. Mose 9, Vers 26. Nur im Lande Gosen, wo die Israeliten wohnten, fiel kein Hagel. Halleluja. Dank, Dank, Dank sei unserem Gott. Gott bestimmt über die Wolken. Gott bestimmt über die ganze Natur. Er bestimmt, was er zu tun gedenkt. Wir gehen jetzt zu Josua, dem 10. Kapitel. Josua, Kapitel 10. Hier lesen wir vom zweiten Teil des 11. Verses. Josua 10, Vers 11, zweiter Teil. Die Zahl derer, welche durch den Steinhagel das Leben verloren, war größer als die Zahl derer, welche durch das Schwert der Israeliten gefallen waren. Beide Male, beim Auszug unter Mose und beim Einzug unter Josua, hat das Gericht Gottes stattgefunden und der Hagel hat das Seine getan. Und jetzt kommen wir zu Vers 12 und Vers 13. Damals betete Josua zum Herrn am Tage, an dem der Herr die Amoriter den Israeliten preisgab. Es gab einen Tag, wo alle fünf Könige der Amoriter preisgegeben wurden und der Herr seinem Volke Israel einen überschwänglichen Sieg aus Gnaden geschenkt hat. Das war der Tag, an dem Josua sprach, Vers 12, zweiter Teil, und zwar rief er angesichts der Israeliten aus: Sonne, stehe still zu Gibeon, und du Mond im Tal von Ayalon. Und wer weiterliest in Vers 13, da stand die Sonne still und der Mond blieb stehen, bis das Volk Rache an den Feinden genommen hatte. Brüder und Schwestern, wir könnten alles nachlesen. Der ganze Tag war vergangen. Die Sonne war im Begriff unterzugehen. Der Mond war schon aufgegangen und der Sieg war noch nicht da. Und jetzt war Josua in Not. Ohne Sieg kann man nicht aus dem Kampf zurückkehren. Siehe da, schaute auf zu Gott und sprach die Worte aus: Sonne, stehe still zu Gibeon, und du Mond im Tal von Ayalon. Und der Herr hat's gehört, er hat's getan. Und wie geschrieben steht in Vers 14, einen Tag wie diesen hat es weder vorher noch nachher gegeben, dass der Herr auf die Stimme eines Menschen gehört hätte. Denn der Herr stritt für Israel. Josua war im Besitz der Verheißung, im Besitz der Bundeslade. Der göttliche Vertrag, der Bund war doch gemacht. Und das Wort war in der Bundeslade, das vollkommene von Gott für den Zeitpunkt geoffenbarte Wort. Und Josua hatte aufgrund des vollkommenen Wortes, das aus dem Munde Gottes kam, vollkommenen Glauben, und er handelte. Brüder und Schwestern, was ist heute mit uns? Wir haben das Wort des Bundes gehört. Das reine, wahre Wort Gottes, das in Ewigkeit bleibt. Und dieses Wort hat vollkommenen Glauben, vollkommenes Vertrauen in uns zu Gott hervorgebracht. Doch nicht der Glaube an dein oder mein Können, sondern der Glaube, dass Gott mit uns ist und sein Wort bestätigt. Und das dürfte uns nicht schwer fallen. Noch schnell die Stellen aus der Offenbarung, um uns zu zeigen, dass es in den Zeitraum fällt, wenn die beiden Zeugen ihren Dienst verrichten werden. Ich bin einfach so dankbar für das Wort und genauso dankbar für die Einordnung der Endzeitereignisse, wie sie uns im prophetischen Wort des Alten und des Neuen Testaments hinterlassen worden sind. Offenbarung, 8. Kapitel, Vers 7. Wir haben Offenbarung 8 vor uns. Offenbarung 8, Vers 1. Eine Stille im Himmel bei Öffnung des 7. Siegels. Wohl eine halbe Stunde. Und dann kommt der Inhalt dessen, was in diesem Siegel geoffenbart wird, in Vers 2, und dann kommen wir gleich zu Vers 7. Und ich sah die 7 Engel, welche vor Gott stehen, denen wurden 7 Posaunen gegeben. Und dann in der ersten Posaune geschieht es schon, Offenbarung 8, Vers 7. Und der erste Engel stieß in die Posaune, da entstand Hagel und Feuer mit Blut vermischt und wurde auf die Erde geworfen. Wir können alle nachlesen, was dann geschieht, wie es uns hier in der Bibel bezeugt wird. Und ich gestern Abend hier sagte, was am Freitag in der Früh von 5:05 bis kurz nach 6 geschah. Es wurde plötzlich dunkel und dann fiel Hagel. Wir haben ein paar Aufnahmen gemacht. Hier könnt ihr die Hagel sehen, wie Hühnereier, so groß, und haben tatsächlich unsere beiden Überdachungen weggerissen und völlig durchlöchert. Und hier haben wir nochmal eine Übersicht, was in etwa 7 Minuten vom Himmel herabkam. Etwa 7 Minuten hat es gedauert. Wir haben es am Ausgang in den Schaukästen, und das könnte man noch in einen Schaukasten tun, aber es war schon gewaltig. Meine Frage ist, warum haben wir das an dieser Stätte gerade jetzt und nie in all den Jahren vorher erlebt? Wir haben doch bis jetzt immer nur die Nachrichten gehört, haben gehört, was in China durch das Erdbeben geschah, haben gehört, wie in Myanmar 78.000 Menschen nicht mehr da sind, haben da all die Naturkatastrophen mitbekommen. Über 100 Tornados sind über die Vereinigten Staaten hinweggefegt und haben nichts als Zerstörung hinterlassen. Und nun werden wir an dieser Stätte, ich bin eigentlich dankbar, es ist ja meine Aufstehzeit, 5:05 muss ich immer auf sein, sonst hat der Tag ein wenig Zeit verloren. Und gerade zu dem Zeitpunkt, ich brauchte nur noch den Morgenmantel überzutun, auf den Balkon zu gehen und zuzuschauen, was vor meinen Augen geschah. Und schon gedachte ich an das, was geschehen wird. Und heute schauen wir hinein in das, was zur Zeit Moses in den Tagen Josuas geschah und dann, was in der Zeit nach der Entrückung geschehen wird, wenn die 7 Posaunenengel und dann natürlich auch der Engel der 7. Zornschale dann das Gericht über diese Erde ausgießen wird. Lesen wir Vers 7 in Offenbarung 8 noch einmal. Und der erste Engel stieß in die Posaune, da entstand Hagel und Feuer mit Blut vermischt und wurde auf die Erde geworfen. Da verbrannte der dritte Teil der Erde und der dritte Teil der Bäume verbrannte und ebenso alles grüne Gras. In Offenbarung 10 haben wir den Dienst der beiden Zeugen von Vers 1 beschrieben und in Vers 15 lesen wir in Offenbarung dem 11. Kapitel, nämlich nach Vers 12, wo die beiden Propheten nach Vollendung ihres Dienstes auf einer Wolke in den Himmel emporgehoben werden. Und dann kommt Vers 15. Nun stieß der 7. Engel in die Posaune. Da ließen sich laute Stimmen im Himmel vernehmen, die riefen: Die Königsherrschaft über die Welt ist an unseren Herrn und seinen Gesalbten gekommen, und er wird als König in alle Ewigkeit herrschen. Und dann, um es kurz zu machen, ihr könnt ja alle nachlesen, was in Vers 16 und 17 geschrieben steht, lesen wir Vers 17. Hier steht das Dankgebet empor mit den Worten: Wir danken dir, Herr, allmächtiger Gott, der da ist und der da war, dass du deine große Macht an dich genommen und die Königsherrschaft angetreten hast. Dann wird uns gesagt, dass die Völker in Zorn geraten sind. Und stellt euch vor, in Vers 19 steht: Da tat sich der Tempel Gottes im Himmel auf und die Lade seines Bundes, Halleluja, und die Lade seines Bundes wurde in seinem Tempel sichtbar. Zugleich erfolgten Blitze und Stimmen und Donnerschläge und ein Erdbeben und gewaltiger Hagelschlag. Wir sehen, das, was in der Zeit Moses, in der Zeit Josuas, was schon vorher geschah mit Israel, geschah oder für Israel geschah, das wird wieder geschehen, wenn der Zeitpunkt gekommen ist. Nur noch das eine Wort, damit alle wissen, wo es hingehört. Offenbarung 16, Vers 17 bis 21. Ich lese nur Vers 17. Nun goss der Siebente seine Schale in die Luft aus, da erscholl eine laute Stimme aus dem Tempel vom Throne her und rief: Es ist geschehen. Hier steht dasselbe Wort wie im Johannesevangelium: Es ist vollbracht. Es ist geschehen. Es ist getan. Es ist vollbracht. Vers 18. Da erfolgten Blitze, Rufe und Donnerschläge, und ein gewaltiges Erdbeben entstand, wie noch nie eines gewesen war, seitdem es Menschen auf der Erde gab. Wir könnten weiterlesen, doch wir sind es Gott und euch schuldig, noch zwei Stellen aus dem Neuen Testament zu lesen. Denn wie wir gestern gesagt haben, ungeachtet dessen, über welch ein Thema wir sprechen, alle Themen sind biblisch. Alle Themen sind biblisch. Aber nicht alle Themen haben die Herausrufung und die Zubereitung und die Vollendung der Gemeinde zum Kern. Insgesamt wird ja das ganze Geschehen der Endzeit beleuchtet, und so haben wir es ja im prophetischen Wort beschrieben. Doch was betrifft oder was ist der Gemeinde zugesagt worden? 2. Korinther, 11. Kapitel, 2. Vers. Hier hat Paulus nur eines vor Augen: keinen Tag des Herrn, keine Gerichte, sondern die Braut des Lammes, die er Christus verlobt hat und die er ihm als reine Jungfrau zuführen möchte. 2. Korinther, 11. Kapitel, Vers 2 und 3, uns allen sehr bekannt, denn ich eifere um euch mit göttlichem Eifer. Brüder und Schwestern, werte Freunde, wenn wir hier vorne manchmal etwas laut werden, dann aus dem göttlichen Eifer heraus. Denn wir möchten, dass alle, die von Gott herausgerufen, herausgeführt wurden, nicht neu in einen Irrtum, in eine Vermischung, in eine Deutung hineingeraten. Und wir eifern in dieser Sache nicht im eigenen Eifer, sondern, wie hier geschrieben steht, denn ich eifere um euch mit göttlichem Eifer. Könnt ihr das verstehen? Mit der Verantwortung, die mit der Verkündigung der letzten und endgültigen Botschaft verbunden ist. Ich eifere um euch mit göttlichem Eifer. Ich habe euch einem einzigen Manne verlobt, um euch Christus als eine reine Jungfrau zuzuführen. Im Alten Testament, im Propheten Jesaja spricht Gott, der Herr: Ich will mich mit dir verloben in Gerechtigkeit und mit dir vertrauen in Ewigkeit. Hier wird das Liebesverhältnis zwischen Braut und Bräutigam uns vor Augen geführt. Und in Matthäus 25 steht doch geschrieben, siehe, der Bräutigam kommt. Und Paulus schreibt, ich habe euch Christus als eine reine Jungfrau verlobt. Ich möchte, dass ihr ihm zugeführt werdet, ohne neu von der Schlange wie Eva durch Arglist verführt wurde und eure Gedanken, Vers 3, dritter, zweiter Teil, so auch eure Gedanken von der Einfalt und lauteren Gesinnung zu Christus zum Argen hingezogen werden. Bitte wacht über eure Seelen und wir werden Gott bitten, dass er über uns allen wacht, um seines heiligen Wortes willen, dass wir gehört, dass wir geglaubt haben. Und dann wird uns ja in Vers 4 gesagt, wenn irgendjemand daherkommt und euch einen anderen Jesus verkündigt, den wir nicht verkündigt haben, Brüder und Schwestern, ich sage das mit Schmerz und manche haben schon festgestellt, dass ich an Gewicht abgenommen habe. Aber ich sage euch, auch der Zustand innerhalb der Gläubigen, die sich auf Botschaft und Botschafter berufen, schreit zum Himmel, ist aus allen Fugen geraten. Alle deuten, was und wie sie wollen und alle gehen ihre eigenen Wege und verachten das Wort Gottes und stellen in Anspruch, dass nur der Prophet das Wort kannte und geoffenbart bekam und dass wir somit ja schon das Resultat des Wortes in den Predigten Bruder Brennims haben, das hört sich gut an. Für unser Verständnis der Schrift, das der Herr uns geschenkt hat, ist Folgendes geschehen. Gott hat seinen Propheten gesandt. Aber die Verbindung war wie damals bei Paulus, die war nicht zu Paulus. Paulus hat nicht gesagt, ich habe den Auftrag, ich habe euch mir verlobt, sondern ich habe euch zu Christus geführt. Ich habe euch mit Christus verlobt. Ihr seid nicht mein, ihr seid sein Eigentum. Und dasselbe trifft auf Botschaft und Botschafter zu. Gott hat uns nicht mit William Branham verbunden. Gott hat uns mit sich selbst verbunden durch Wort und Geist aus Gnaden. William Branham war doch ein Mensch wie Elia, ein Mensch wie du und ich. Das Wort, das Gott ihm geoffenbart hat, ist uns kostbar geworden. Und wie wir oft gesagt haben, jede Predigt, die er gehalten hat, kam aus dem Worte und hat uns in das Wort wieder zurückgeführt. Sagt Amen dazu. Jede Predigt hat uns zu Gott und zum Worte Gottes zurückgebracht. Nur noch aus Epheser, das bekannte Wort im 4. Kapitel. Epheser, 4. Kapitel von Vers 1. So ermahne ich euch, denn ich, der Gefangene im Herrn, wandelt würdig der Berufung, die an euch ergangen ist. eine hohe, ja die höchste göttliche Berufung ist an uns ergangen, um einst Jesus Christus, unserem Erlöser, gleich zu werden. Vers 2, mit aller Demut und Sanftmut, mit aller Geduld als solche, die einander in Liebe ertragen. Wollen wir das betend mit einem Amen befürworten, dass wir einander in Sanftmut, in Geduld, in Demut einander ertragen. So wie Gott uns in Christo angenommen hat, wollen wir einander annehmen. Und dann geht es um die Einheit in Vers 3. Und seid eifrig bemüht, die Einheit des Geistes durch das Band des Friedens zu erhalten. Der Feind stiftet Feindschaft, er stiftet Unfrieden, er entzweit. Und wie Paulus geschrieben hat, ich eifere um euch mit göttlichem Eifer, so steht hier geschrieben, dass wir eifrig bemüht sein sollen, die Einheit des Geistes durch das Band des Friedens zu erhalten. Dann kommt die Zusammenfassung in Vers 4 und 5. Ein Leib, ein Geist, wie ihr auch bei eurer Berufung, wie ihr ja auch bei eurer Berufung aufgrund einerlei Hoffnung berufen worden seid. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der da ist über allen und durch alle und in allen. Auch heute in unserer Mitte. Dieses Wort nehmen wir ganz persönlich an. Ich glaube, ich habe eben das Amen von Bruder Holwiti aus Finnland gehört. Ja, wir sind in der Tat vom ganzen Kontinent versammelt und dann noch verbunden mit allen, die sich zuschalten konnten. Mögen alle, die zum Leibe des Herrn gehören, mögen alle, die als Braut dem Bräutigam als Eigentum angehören, auf die Stimme des Bräutigams hören. Und so wie im Irdischen der Bräutigam eine Braut findet und sich ihr anvertraut und sie sich ihm anvertraut und beide nur noch darauf warten, dass die Verlobungszeit ein Ende nimmt und die Hochzeit stattfinden kann, so lesen wir in Offenbarung 19, die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Braut hat sich bereitet und ihr ist verliehen worden, sich in glänzend weiße Leinwand zu kleiden. Sollten heute Brüder und Schwestern in unserer Mitte sein, die ihr Leben Gott ganz weihen möchten und auch den zweiten Schritt bereit sind zu tun, nämlich die Taufe an sich vollziehen zu lassen, um wie geschrieben steht und gesagt wurde in der ersten Predigt und die gilt bis zur letzten Predigt, tut Buße und lasse sich ein jeglicher von euch auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden taufen, so werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Die Taufe ist zusätzlich und bestätigt die Vergebung der Sünden. Die Vergebung ist durch das Blut des Lammes. Im Alten und Neuen Testament ist Vergebung immer durch das Blut gewesen. Ob zur Zeit Moses, und es steht geschrieben, dies ist der neue Bund in meinem Blut, das für viele vergossen wird. Die Vergebung, die Versöhnung, Gnade und Heil ist durch das Blut des Lammes, in dem das göttliche Leben war, uns aus Gnaden geschenkt worden. Die Taufe ist ein Glaubens- und ein Gehorsamsschritt, der unter Beweis stellt, dass wir gläubig geworden sind. Nach dem Wort der Schrift, Markus 16,16, wer da glaubet und getauft wird, der wird selig werden. Wer nicht glaubt, der wird verdammt werden. Alle, die zum Glauben kamen im Urchristentum, alle, die gläubig geworden sind, die Vergebung ihrer Schuld und Sünden erlebt haben und Jesus Christus als ihren persönlichen Erlöser auf- und angenommen haben, ließen sich taufen. Dasselbe gilt heute in unserer Mitte und überall. Alle, die Jesus Christus als ihren Herrn und Erlöser im Glauben auf- und angenommen haben, sollten den Schritt der Taufe tun, denn dadurch wird dem Glauben der Gehorsam hinzugetan und dann gehört Glaube und Gehorsam zusammen, wie vorher Unglaube und Ungehorsam zusammengehörten. Es ist einfach der Beweis, dass Menschen mit Christus gekreuzigt, mit ihm gestorben sind, nicht mehr selber leben und entscheiden, sondern ihr Leben Gott geweiht haben, der für sie entschieden hat, dass sie gläubig werden und dass sie sich taufen lassen mögen. So segne Gott, der Herr, sein Wort, dass wir an diesem Wochenende gehört, dass wir betrachtet haben, ob es Israel betrifft und all die anderen Erfüllungen der biblischen Prophetie, ob es die Gemeinde betrifft, den Glauben, den Gehorsam, die Belehrung, alles. Wir nehmen alles an, so wie Gott es uns aus Gnaden geschenkt hat. Bitte versteht es. Ich eifere und wir als Brüder, fragt alle Brüder, die am Worte dienen. Wir eifern um euch mit göttlichem Eifer. Und wir möchten, dass wir gemeinsam die Herrlichkeit Gottes schauen. Und ich glaube es. Ich glaube, dass Gott uns herausgerufen, herausgeführt, in Übereinstimmung mit seinem Wort und Willen gebracht hat und noch weiterhin bringt, so dass ganz am Schluss Braut und Bräutigam Herz und Herz vereint zusammen sucht in Gottes Herzen Ruhe. Lasset eure Liebesflammen auf den Heiland lodern zu. Heute sagen wir Gott einen herzlichen Dank, ein Dankeschön für sein Reden, für sein Wirken. Ich habe jetzt eine Frage. Hat uns Gott das Verständnis für die Schrift, für das prophetische Wort, für die Erfüllung geöffnet? Dann sagt Amen.
Amen. Amen.
Dann lasst uns aufstehen und gemeinsam singen, so wie ich bin, so muss es sein. Dann werden wir für alle beten, die sich taufen lassen möchten. Dürfen wir bitten, dass alle, die sich taufen lassen möchten, jetzt nach vorne kommen. Kommt einfach nach vorne und wir singen den Chorus noch einmal. Amen. Wir sind Gott auch sehr dankbar, dass ihr mithört, auch wenn ihr eine andere Sprache spricht, hört ihr Gottes Wort in eurer Sprache. So war es am Pfingsttage. Bei Ausgießung des Heiligen Geistes hörten alle in ihrer eigenen Sprache die Verkündigung, die großen Taten unseres Gottes. Für euch, die aus Griechenland gekommen seid, ehemals aus Sowjetunion oder Russland, sind wir Gott ganz besonders dankbar. Ganz besonders dankbar. Gott hat auch dafür gesorgt, dass der eiserne Vorhang nicht mehr ist. Auch wenn es politisch geschehen musste, so dürfen wir die Zeit nutzen, auch die offenen Grenzen und offenen Türen nutzen, um das Wort zu verkündigen. Amen. Und wenn ich daran denke, dass wir Sendungen haben in Australien, in Neuseeland, in Kanada, in den USA, und auch in Kasachstan, in Alma-Ata, und dass es Leute gibt, die sich immer wieder melden, weil sie die Sendung gehört haben, angesprochen wurden. Und heute seid ihr hier. Heute seid ihr hier. Ja, privetst vor was. Wir freuen uns. Ja. Wir freuen uns von Herzen mit euch. Ja, und der Herr segne auch alle, die nach vorne gekommen sind, 2, 4, 6, 8, 10, die sich taufen lassen werden. Heute ist der Wunsch geäußert worden, dass wir nach der Taufe nochmal für alle beten, die es wünschen, und das tun wir. Nach der Taufe, ja, dann kommt ihr ins Büro und dann werden wir für alle beten, die sich nach der Taufe danach sehnen, dass ihnen Hände aufgelegt werden und dass für sie gebetet wird. Das sind dann Menschen, die haben Apostelgeschichte 8 gelesen. Ja. Und dann kam der Glaube aus der Predigt, die wir dort finden. Und an dieser Stelle sind wir bereit, alles, was in der Apostelgeschichte bezeugt wird, zu tun. Und Gott gibt seinen Segen dazu. Wir können auch hier, nachdem ihr getauft und gegessen habt, zusammenkommen. und gemeinsam beten. Vielleicht sind noch andere, die ebenfalls am Gebet teilnehmen möchten. Jetzt bitten wir Bruder Schmidt, dass er kommt. Bruder Schmidt ist ja der Mann, den Gott gesegnet hat. Im Übrigen lässt Bruder Ross, Familie Ross, lässt alle grüßen. Bruder Schmidt und ich haben einen Besuch gemacht. Wir haben Bruder Ross in guter Verfassung vorgefunden, aber mit Gehen sind noch einige Schwierigkeiten. Wir haben weder Hoffnung noch Glauben aufgegeben. Wir halten fest am Glauben, denn bei Gott sind alle Dinge möglich. Ihr habt euer Leben dem Herrn geweiht. Teure Schwester, sprichst du Deutsch? Neben dir und du, ja? Du sprichst Deutsch? Vous parlez le français? Mais vous comprenez l'allemand aussi? Un peu, ce n'est pas suffisant. Na, ihr habt in jedem Fall euer Leben dem Herrn geweiht, Schwester, du auch. Was sprichst du denn? Bitte? Aussi le français? Romain? C'est vrai. Ja, dann haben wir den Übersetzer nötig gehabt. Rück mal ein bisschen auf. So, es ist eben wichtig, oui, le français. Ja. Ma soeur, juste à côté. Danke vielmals. Ja. Es ist einfach dringend notwendig, dass alle, die getauft werden, genau verstehen, was gesagt wird. Genau verstehen, worum es geht. Heute schließt ihr den Bund mit Gott. Ihr bestätigt eurerseits den Bund mit Gott, den Bund eines guten Gewissens, wie Petrus geschrieben hat. Heute bestätigt ihr durch die Taufe, dass ihr Christus, unseren Herrn und Erlöser, auf- und angenommen habt, dass ihr mit ihm gestorben seid und nicht mehr selber leben werdet und möchtet, sondern dass der Wille Gottes durch euer Leben geschieht und dass ihr sagen könnt mit Paulus, Galater 2, von Vers 19, nun lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Geht heute in dem völligen Glauben zur Taufe, mit Christus gestorben, mit Gott versöhnt, ein Eigentum des Herrn geworden und dann diesen Bund eines guten Gewissens zu schließen. Macht euch keine Sorgen über die Zukunft. Gott kennt die Zukunft. Er hat Verantwortung für euch übernommen. Glaubt ihm, vertraut ihm und er wird alles wohl machen. Jetzt wird Bruder Schmidt ein paar Worte sagen und dann mit den Täuflingen beten und dann werden wir insgesamt noch beten.
Was wäre noch zu sagen? Es ist ja alles gesagt worden. Das Einzige, was wir und ihr noch nötig habt, ist zu glauben.
Amen.
Nicht nur, wie die Welt es sagt, wir glauben an Gott, ja, sondern, wie der Herr sagt, glaubt mir.
Ja.
Das heißt, glaubt Gott,
ja,
und sein Wort. Dann wird alles wohl geschehen.
Ja.
Nun, ich meinerseits freue mich auch darüber, dass Gott Gnade geschenkt hat, auch den ehemaligen eisernen Vorhang gesprengt hat und viele kommen können. Es wären mehrere hier, aber es ist eben nicht die Möglichkeit. Aber Gott möge auch dieses, was hier geschieht, wie wir alle wissen, es geht um die ganze Welt, segnen alle, die miterleben, mitsehen und mitsehen werden und hören. Möge Gott es schenken aus Gnaden und Kraft geben, um auf diesem glorreichen Tag fertig zu werden, wenn er wiederkommt. Möge der Herr uns alle segnen aus dem Reichtum seiner Gnade. So lasst uns jetzt noch unser Häupter neigen und unserem Herrn anflehen und ihm danken. Himmlischer Vater,
mein Gott, ja,
Herr. Wir danken dir für die Gnade und Treue.
Ja, Herr.
Wir danken dir, o Herr, dass dein
Gott.
Lohn groß ist,
o
Herr.
Gott.
Wir danken dir, dass dein Sterben,
mein
Herr,
Erlöser.
Und dein Tod die Auferweckung gewirkt
mein
hat,
Gott.
In dem Menschen dich angenommen haben,
ja,
und ihr Glauben
Gott.
Und deinem Wort ihr Glauben
ja,
geschenkt haben.
Gott.
Schenke Gnade, Herr Jesus, allen, o Herr, die heute, wie schon gesagt worden ist, das Zeugnis ablegen wollen, um mit einem guten Gewissen von Menschen und von dir zu wandeln und zu handeln, o Herr, schenke es ihnen. Aber auch uns, Herr, schenke Gnade, dass wir daran erinnert werden, dass auch wir abgelegt haben, dieses Zeugnis, o Gott. Lass uns eine Einheit sein in dir. Führe, schmüge
mein
uns
Gott.
Zusammen, o Herr Jesus
mein
Christus.
Gott.
Ich danke dir dafür mit
ja,
all deiner Liebe. Herr Jesus, bitte segne du jeden Täufling, der hier ist. Und insbesondere die, o Herr, die außerhalb sind, Herr Jesus,
mein
die nicht
Gott.
Immer hier sein können.
Mein
bitte,
Gott.
Herr Jesus, betreue du sie selbst durch Wort, Geist. O Herr, ich danke dir dafür. Amen.
Amen. Singen wir noch den Chorus. O Gottes Lieb, so voll und frei. Wir werden jetzt noch gemeinsam danken und werden in Römer 16 und Apostelgeschichte 4 geschrieben steht, sie erhoben einmütig ihre Stimme und haben Gott den Dank dargebracht. Wie wir gemeinsam singen, so können wir auch gemeinsam danken. Alles hat seinen Platz. Das einzelne Gebet, das gemeinsame Gebet, die Stille hat ihren Platz. Dann kann es auch mal laut werden. Wir sind nicht immer in Friedhofsstimmung, manchmal auch in Auferstehungsstimmung. Er ist nicht hier, er ist auferstanden, er lebt. Das Grab ist leer und wir dürfen mit ihm leben. Wenn wir uns bei Gott nicht bedanken, wer soll es dann tun? Wenn wir, die wir das Zeugnis ablegen, die Offenbarung des Wortes, die Offenbarung Jesu Christi aus Gnaden empfangen haben, sucht heute eine Gemeinde, die mit Offenbarung 19 übereinstimmt, wo geschrieben steht, der Geist der Weissagung ist das Zeugnis Jesu Christi. Sucht es, sucht es. Brüder und Schwestern, wahrscheinlich wird es uns erst in der Ewigkeit ganz bewusst werden, welch ein Vorrecht Gott uns geschenkt hat, sein Wort frisch vom Thron geoffenbart zu bekommen. Ihm, dem allmächtigen Gott sei Dank. Wir erheben gemeinsam unsere Stimmen. Muss ja nicht überlaut sein, aber trotzdem gemeinsam. Geliebter Herr, du ewig treuer Gott, wir danken dir von ganzem Herzen. Die Endzeit ist da, dein Kommen ist nah, die Bundeslade ist geöffnet, dein Wort geoffenbart. Wir danken dir von ganzem Herzen. Habe du deinen Weg mit deinem Volke und segne in allen Völkern, Sprachen und Nationen. Habe du deinen Weg mit uns allen. Dir, dem allmächtigen Gott, sagen wir Dank, auch für dies Wochenende. Und alles Volk sage Halleluja, 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 Halleluja. Ehe wir den Schlusschorus singen, möchten wir allen herzliche Grüße mitgeben, angefangen von Finnland, Schweden bis runter nach Palermo, bis runter nach Griechenland, Rumänien, wo immer es sein mag, Frankreich, ganz Afrika, Schweiz, Österreich, ja, Russland und Polen und Tschechien und Slowakei und wirklich alle. Alle, die den Herrn lieben, lieben sein Wort.
Amen.
Nehmen keinen Anstoß, hören zu, widersprechen nicht, sondern hören zu. Und in dem Moment, wo wir zuhören, kann der Herr mit uns sprechen und es uns offenbaren. Seid ihr froh, dass wir noch so zusammenkommen können? Gott, der Herr, segne uns, sei mit uns. Halleluja, sei gepriesen. Halleluja. Amen.
Amen.
Er hat's getan. Reicht noch jeder jedem die Hand, wünsche ich Gottes Segen.
Nach der Taufe soll hier oder da? Im